Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Familienarbeit. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast, Professor Mariam Irene Tazi-Brewe. Am Mikrofon begrüßt sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Arbeitswelt im Wandel befasste sich bisher immer mit der Arbeitswelt in der Erwerbstätigkeit, also mit der Tätigkeit, bei der auch Geld verdient wird. Daneben gibt es aber noch jede Menge Arbeit, bei der kein Geld verdient wird, beispielsweise das Ehrenamt, da bekommt man bestenfalls eine Aufwandsentschädigung. Aber es gibt einen Riesenanteil an Arbeit, auch Arbeitswelt, bei der keinerlei Geld entlohnt wird, das ist der gesamte Bereich der Familienarbeit. Bei der Familienarbeit fehlt jede Wertschätzung, jede Bezahlung und gesellschaftliche Anerkennung. Grund genug, dass wir bei Arbeitswelt im Wandel den so sehr vernachlässigten oder genauer gesagt nahezu unsichtbaren Bereich der Arbeitswelt mal genauer anschauen. Hat sich eigentlich in der Wertschätzung der Familienarbeit über die Jahrhunderte was verändert?
Ja, natürlich. Die Arbeitswelt hat sich massivst verändert über die letzten Jahrhunderte, und zwar besonders seit der Industrialisierung hat Arbeit ganz eine neue Definition erfahren, und zwar ganz willkürliche. Da gibt es viele historische Bücher auch dazu, wie viele Stunden das ausmachen soll, wie Männer und Frauen, also es war von Anfang an auch immer geschlechtsspezifisch, also wie unterschiedlich Männer und Frauen bezahlt werden. Das wurde mit Beginn der Industrialisierung auch festgelegt, dass nämlich zum Beispiel Frauen die Hälfte des Lohnes bekamen wie Männer.
Die Hälfte?
Ja, die Hälfte. Und Kinder, die ja damals hat es Kinderarbeit auch gegeben, überhaupt nur ein Viertel. Und zwar mit der Begründung, Männer müssen eine Familie erhalten, Frauen nicht. Von daher erklärt sich die Lohnschere bis zum heutigen Tage. Ja, das hat zum Beispiel eben eine historische Ursache und einen. Aber ich meine, da könnte man natürlich sehr lange drüber sprechen, was Arbeit bedeutet von 2000 Jahren herauf, weil im Mittelalter gab es Handwerk und das viel freier ausgeführt wurde. Eben, da gab es noch nicht die Lohnarbeit. Die Lohnarbeit ist ja ganz ein neues, relativ neues Phänomen. Es gab im Grunde auch über die Jahrhunderte immer Männer- und Frauenarbeiten, die unterschiedlich bewertet, aber noch nicht unterschiedlich belohnt wurden. Also dieses Unterschied belohnen kam erst später. Die Antike, da war es so, das ist wichtig im Zusammenhang zur Familie auch zu wissen, dass in der griechischen Antike wurde alles, was als Privat, Emotionen, alles was Kinderbetreuung etc., ganze Reproduktionsarbeit betrifft, das wurde alles hinaus verlagert, wurde getrennt, also das ist eine künstliche Trennung zwischen öffentlich und privat. Das Private war dann die Familie und als sogenannte Oikos. Da war die Familie und also Frauen, Kinder und auch Leibeigene, aber auch damals noch als Wirtschaftsgemeinschaft verstanden. Und das wurde abgetrennt von dem, was als wichtig, als wirklich wichtig galt, nämlich dem Politischen. Und das war die Agora, ja, die, so ist ja auch die Demokratie entstanden. Dort, wo die angeblich wichtigen Entscheidungen fielen, und die war damals nur den weißen besitzenden Männern überlassen. Also es waren ja auch alle anderen auch aus der Öffentlichkeit damals nur ausgeschlossen. Es war eigentlich eine Art Oligarchie, wurde aber als Demokratie bezeichnet. Ja. Also Demos Kratio, das Volk regiert. Aber das war eben damals schon eingeschränkt. Aber von daher erklärt sich, das ist ganz wichtig zu sagen, dieses Privat und politisch, also diese Spaltung in Öffentlichkeit und Privat, die sich bis heute durchzieht.
Die Familie war rein im privaten Bereich abgeschottet.
Genau, und da hatte sich zum Beispiel der Platon in Politeia genaue Vorstellungen davon gemacht, so utopische Vorstellungen. Politeia, das heißt der Staat, in dem berühmten Buch, wie die Frauen- und Kindergemeinschaft aussehen soll, nämlich die trennt man völlig ab, auch vom staatlichen Gefüge, und setzt sie aber gleichzeitig unter die Kuratel des Staates und der Politiker, und zwar also wie die Aufzucht zustande kommen soll. Und das ist ein Gedanke, der setzt sich fort. Also in der Neuzeit dann gab es die Staatstheoretiker wie Rousseau, die nicht nur überlegt haben, eben wie der Staat und die Politik aussehen soll, sondern genau auch wie die Kinderaufzucht stattfinden soll. Da gibt es das berühmte Buch von Emile, und die Erziehung, also wie Mutterschaft aussehen soll, ganz genaue Vorstellung, die gute Mutter etc.
Das sieht ja so aus, als wäre da schon so eine gewisse Standardisierung, wie die Familie gestaltet sein soll, stattgefunden hat.
Ja, das war, und zwar, das ist ganz wichtig zu wissen, dass Familie, muss man so sehen, cui bono, also wem nützt sie? Und wenn man diese Frage stellt, wem nützt sie, dann versteht man auch genau, wo es herkommt und warum es sich so hartnäckig hält und warum alle Staatstheoretiker so erpicht drauf sind, genau festzulegen, wie das stattzufinden hat und warum Bevölkerungspolitik ein ganz wichtiger Teil geworden ist ab dem 18. Jahrhundert besonders. Also da wurde geregelt genau eben, wer darf, also das Abtreibung verboten und so weiter, Kinderzahl wichtig, weil Nachwuchs wichtig, weil der Staat ist immer so stark, wie seine Bevölkerungszahl hoch ist. Das darf man einfach nicht vergessen. Und die Bevölkerungspolitik hat sich ja fortgesetzt bis ins Nazireich und gibt es bis heute in Form der Familienpolitik, dass man die Geburten hochtreiben will. Die Demografen sagen ja immer, wir brauchen das Reproduktionsniveau von 2 Kindern, 2,01 heißt. Und die Österreich, Deutschland, die ganzen deutschsprachigen Länder sind weit runter, bei 1,4 sowas herum, schon lang jetzt.
Vielleicht sogar schon etwas tiefer mittlerweile.
Ja, die schwankt auf niedrigem Niveau, kann man sagen. Sie ist nicht so dramatisch wie Ost- und Südeuropa, die bei einem Kind sind. Aber es ist ein großes, großes Bedürfnis des Staates, das zu ändern. Daher haben wir so großzügige Familienpolitik. Also das ist auch der Hintergrund. In den 80er Jahren wurde von hauptsächlich feministischen Sozialwissenschaftlerinnen einmal genau sich angeschaut, was in der Hausarbeit passiert. Und damals wurde auch das als Familienarbeit erstmals bezeichnet. Vorher hat man immer da gesagt, das passiert aus Liebe. Es wurde nicht mal Arbeit genannt. Da gibt's einige Werke, die wirklich wichtig waren, zum Beispiel von der Christel Neusüß, die sich genau Marx hergenommen hat und sich angeschaut hat, wie ist denn das dann mit der Kinderproduktion nach Marx? Produzieren ja Frauen, indem sie Nachwuchs produzieren, einen Mehrwert für die Gesellschaft. Eigentlich könnte ihre Mutter, die 5 Kinder bekommen hat und nie eine Rente, nach marxischer Logik diese selbst hergestellten, aufgezogenen Kinder am Markt verkaufen. Nach marxischer Logik müsste das so passieren, aber das stimmt natürlich nicht. Also sie zieht sie auf und hat dann sozusagen nichts davon. Es gibt ja bis heute viele Frauen, die einfach keine eigenständige Rente haben, aber viele, viele Kinder großgezogen haben.
Sie haben ja jetzt gesagt, dass die Familienarbeit zwar irgendwann dann tatsächlich als Arbeit anerkannt wurde, aber doch weitgehend blieb sie unsichtbar und es wird auch so bleiben.
Und das ist eben ganz im Interesse des Staates. Ich sage ja auch, die ganze Vereinbarkeitsdebatte geht völlig an dem vorbei, worum es wirklich geht, nämlich welche Familie sprechen wir und von welchem Wirtschaftssystem. Es geht eigentlich immer um Hineincoachen ins System, dass nach wie vor die Nachwuchsproduktion klaglos und unbezahlt weiter funktionieren soll. Das ist ein ganz zentrales Kriterium. Und da reden wir auch nicht lang davon. Man kann sagen, die Berechnungen damals waren ja, dass die Hausarbeit die Hälfte des Bruttonationalprodukts ausmacht. Es gibt Berechnungen dazu, was alles da zu Hause geleistet wird an Kinderpflege, Altenpflege, Krankenpflege und. Also wie viele Tätigkeiten damit verbunden sind. Das heißt, die Ökonomie setzt sich auf die Schattenökonomie. Das, was als Wirtschaft gilt, setzt sich auf die unsichtbare Wirtschaft, die geleistet wird, drauf und behauptet, es gäbe sie gar nicht.
Jede und jeder erledigt täglich Tätigkeiten, die, wenn sie gewerblich ausgeführt werden würden, Qualifikationen voraussetzen würden. Man denkt an das Thema Kindererziehung, Pflege von Alten, Kranken oder Behinderten. Warum werden diese Tätigkeiten, solange sie innerhalb der Familie erfolgen, so wenig geschätzt?
Weil man immer noch davon ausgeht, dass zum Beispiel die Mutter von Natur aus eine gute Kinderbetreuung
Liebe.
Ist, von Natur aus Liebe, da kommt man dann plötzlich wieder mit der Natur, deswegen empfinden Frauen das auch immer als stigmatisierend, weil sie merken schon, wenn was als naturhaft bezeichnet wird, da stimmt irgendwas nicht, ja. Wenn plötzlich die Natur ins Spiel kommt, es ist ja auch so, dass man kennt umgekehrt Studien von Vätern, die zu Hause bleiben und die dann das Ganze sofort unterteilen. Sie schreiben ja auch, ich sage mal überspitzt formuliert, jeder Vater, der zu Hause ist, schreibt drüber.
Schreibt ein Buch, ja.
Und die unterscheiden dann sofort in Tätigkeiten, ja. Und wenn ein Vater zu Hause ist, haben auch Studien gezeigt, das bedeutet für ihn noch lange nicht, dass er die Hausarbeit macht. Also er tut mal Kinder betreuen und bezeichnet das als Tätigkeit. Also Männer sind da sehr gut im Unterscheiden, von welchen Tätigkeiten führe ich wann wie aus.
Ja. Das schaffe ich auch. Also wenn man beispielsweise die Hausarbeit anschaut, da geht es um Ernährung mit allen dafür notwendigen Schritten wie Einkauf, Lagerhaltung, Zubereitung und schlimmstenfalls sogar ganz komplizierte Diätpläne, die man beachten muss. Und es geht bis zu handwerklichen Tätigkeiten im Haushalt. Wenn mal der Abfluss verstopft ist, muss man dafür auch sorgen. Muss Frau dafür auch sorgen, dass er wieder läuft. Aber solange es ein Mann macht, kann er ein Buch drüber schreiben und bei einer Frau soll es nichts wert sein.
Männer werden ja auch gelobt für, wenn sie dann als aktive
Vater
da sind.
Wenn sie den Abfluss dann wieder freimachen.
Während bei Müttern sozusagen das als selbstverständliche Tätigkeit gilt. Weil Männer, sage ich jetzt mal, auch viel geschickter darin sind, jede einzelne Tätigkeit wirklich sichtbar zu machen. Sie sind lauter, sie unterteilen die Tätigkeiten und sie arbeiten ja auch nicht gern unbezahlt. Daher ist es immer ganz was anderes. Bei Frauen wird angenommen, dass sie das gut können. Frauen sind auch nachweislich besser im Multitasking. Also es geht alles gleichzeitig mit dem Kochen und dem Kindererziehen und am Telefon sein, schnell irgendwas nur koordinieren. Das tun Männer so nicht. Also sie teilen in Tätigkeiten eben, wie gesagt. Sie machen nicht unbedingt den Haushalt, nur weil sie die Kinder betreuen. Also da ist viel dahinter an Arbeit. Es wird nicht wertgeschätzt. Überhaupt nicht, auch nicht bezahlt. Der Staat könnte es nicht bezahlen, sagen wir mal so. Der Staat könnte es nicht bezahlen. Was er aber dann tut, ist, er tut ein bisschen Pflegearbeit einführen oder 4 Jahre Anerkennung.
Also ich persönlich wundere mich, dass der Begriff Familienarbeit gar nicht zu existieren scheint. Man hat diesen gesamten Komplex an Tätigkeiten dem Begriff Care-Arbeit übergestülpt. Und da gehört dann auch sowas wie die Steuererklärung zu, habe ich mal gelernt. Ich empfinde Haushaltsführung, aber das habe ich schon gesagt, als einen ziemlich komplexen Arbeitsplatz, wo durchaus Managementfähigkeiten nötig sind. Unter Care-Arbeit kann ich mir jetzt erst einmal gar nichts vorstellen. Warum wird Familienarbeit so abstrahiert mit dem Begriff?
Das mit der Care-Arbeit, das kommt aus den USA und ich behaupte ja immer, es ist so das neoliberale Neusprech, damit man das überhaupt nicht
abstrahiert.
Mehr abstrahiert und dann aus Care-Work, da ist ja auch die Geschlechterfrage irgendwie komplett weg und auch die Familie kommt nicht einmal mehr vor. Und man kann so tun, als ob das ein Bereich ist, den jetzt alle tun können, also ganz geschlechterneutral. Und da sieht man auch nicht mehr das Ungleichgewicht. Also bei Familienarbeit, da kann man sich irgendwie nur was vorstellen,
eben,
ja,
eben.
Darunter. Ja,
ja.
Ja. Ganz genau, müsst ihr euch das nochmal genau anschauen, warum das und wie das entstanden ist und wer das zuerst eingeführt hat. Das würde ich mir selber gerne anschauen. Aber es ist typisch, so eine neoliberale Sprachregelung zu übernehmen.
Zu neutralisieren und damit die Wertigkeit irgendwie zu verschieben. So empfinde ich das.
Ja, es passiert ganz viel über Sprache.
Mhm. Familienarbeit hatte noch nie ein großes Prestige und wurde lange Zeit nicht mal als Arbeit empfunden. In der Antike gab es Sklaven, die Hausarbeit erledigten. Später wurde häusliche Arbeit von Bediensteten in Lohnarbeit erledigt. Die Marx'sche Mehrwertproduktion baut auf in der Familie geleistete Gratisarbeit. In heutiger Zeit wird ein Großteil der Familienarbeit gar nicht wahrgenommen und nicht mal als Arbeit bezeichnet. Münchnerinnen erinnern sich vielleicht noch an den Ausspruch des CSU-Fraktionschefs über die damalige Bürgermeisterin Gertraud Burkhardt, Dr. Gertraud Burkhardt, eine dreifache Mutter. Er sagte, diese Frau hat noch keine Stunde in ihrem Leben gearbeitet. Deswegen meinte er, Frau Burkhardt wäre nicht geeignet als Bürgermeisterin. So viel zur CSU-Meinung über Familienarbeit. Welchen Doppelbelastungen Frauen in der Arbeitswelt ausgesetzt werden, darüber spreche ich nach der Pause mit Mariam Irene Tazi-Breve.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Familienarbeit. Mein Studiogast ist Professor Mariam Irene Tazi-Breve von der Universität New Orleans. Wir haben gerade einen kleinen geschichtlichen Überblick gehört, wie sich der Begriff der Arbeit verändert hat. Was wir heute unter Arbeit verstehen, ist eine Erfindung der Moderne. Arbeit ist das, was von anderen für nützlich befunden wird und deshalb entlohnt wird. Familienarbeit ist zwar sowohl nützlich als auch notwendig, wird aber nicht entlohnt. Das weiß jede und jeder, aber komischerweise zweifelt niemand daran, dass es so sein muss. Grund genug, dass ich bei Arbeitswelt im Wandel auch mal jenen unsichtbaren Bereich der Arbeitswelt, die Familienarbeit, betrachte. Wer verrichtet denn die meiste Familienarbeit?
Da gibt es viele Studien über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Wie verteilt sich Hausarbeit und Kinderbetreuung? Das geht oft ganz akribisch, gell? Also dass man den Menschen vorlegt, wie viele Minuten, also Zeitstudien, sogenannte Zeitverwendungsstudien. Und dann kommt einfach immer wieder heraus, dass Frauen viel mehr an Hausarbeit übernehmen, und zwar unabhängig davon, wie viel sie auch außerhäuslich jetzt arbeiten. In Summe, ich weiß noch von der Statistik aus, da sind sie draufgekommen, wenn man Erwerbsarbeit und Hausarbeit zusammenzählt, kommen Frauen auf mehr Stunden als Männer kommen, weil die Männer schaffen es erstaunlicherweise auch immer noch, mehr Freizeit sich rauszuholen, also Freizeitaktivitäten außer Haus, als das die Frauen tun. Das heißt, die Verteilung ist immer noch ungleichmäßig, obwohl bei zum Beispiel Einstellungsstudien schaut es immer wieder anders aus. Das hat sich sehr verändert, so seit den 70er Jahren. Wenn man Männer fragt, können sie sich vorstellen, ihr Kleinkind zu betreuen, haben sie noch in den 70er Jahren gesagt, nein. Inzwischen gibt es es nicht mehr. Ja. Inzwischen können sie sich sehr wohl vorstellen, aber meistens kommt dann das Aber Erwerbsarbeit erfordert viel Engagement etc. Also so von der Einstellung her, von der ganzen Haltung her, kann man sagen, hat sich durchwegs bei beiden Geschlechtern doch viel getan.
Wir wissen, nach dem Krieg gab es für verheiratete Frauen nahezu ein Berufsverbot. Sie mussten für gesunde Männer ihren Arbeitsplatz räumen. Die Männer waren erwerbstätig und die Frauen waren für die Familienarbeit zuständig. Aber der Krieg ist jetzt über 70 Jahre vorbei. Heute sind viele Frauen ebenfalls erwerbstätig in Partnerschaften. Und trotzdem lastet der Hauptanteil der Familienarbeit unverändert auf Frauen. Wie kann das sein?
Das hängt natürlich mit der Arbeitswelt zusammen und natürlich nicht zuletzt mit dem Gender Pay Gap, also mit diesem Auseinanderklaffen von wo Frauen karrieremäßig sind und wo sie finanziell sind. Interessanterweise bei Paaren ist oft so, solange sie noch zusammenleben, alleine, geht es durchaus partnerschaftlich, ist das nicht so ein Theater, was an Familienarbeit betrifft. Sobald ein Kind zur Welt kommt, gibt es die sogenannte Retraditionalisierung. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, auch weil die Paare zu wenig sprechen darüber. Wie teilt ihr euch das nachher wirklich auf? Dadurch, dass Frauen meistens weniger verdienen, ergibt sich dann die logische Folge, sie bleibt zu Hause. Auch Karenz, auch selbst wenn er einen Teil der Karenz nimmt, oft nur, also Kindergeld, ja, also wenn er nimmt, er nur einen kleinen Teil, wenn überhaupt.
Das ist ganz,
genau, und das hat sich seit den 90er Jahren, wo das eingeführt wurde für Väter, auch überhaupt nicht wirklich viel verändert. Und da fängt dann die Krux an, weil gleichzeitig, wo Kleinfamiliengründung ist, also Phase, sagen wir, Ende 20 bis Ende 40, genau in dieser Phase passieren auch die wichtigsten, entscheidenden Karriereschritte. Und genau da wird es für die Frauen dann einfach schwierig. Ja. Weil dadurch, dass sie dann oft in Teilzeit einsteigen, haben sie Karriereschritte nicht gemacht, können sie auch nicht machen durch Teilzeitarbeit und, setzt sich fort bis in die Rente, wo sie dann letztlich die Rechnung dafür zahlen und auch viel weniger Rente bekommen. Also das geht durch. Ich sage nicht unbedingt, dass das jetzt, also so traditionell argumentiert, Frauen wollen auch in die Erwerbstätigkeit natürlich, weil sie erstmals auch autonomer sind, früher waren sie das gar nicht. Aber wir müssen ja auch die Frage stellen, welchem Wirtschaftssystem arbeiten wir hier? Also nicht nur, wie verändert sich die Arbeitswelt, nämlich stressbehafteter, sondern auch ganz grundsätzlich wollen wir uns an einem neoliberalen System beteiligen, das letztlich basiert auf totaler Profitorientierung, auf Ausbeutung von Natur, Menschen und sich selber. Wollen wir das, wollen wir dahin? Und ich lebe in den USA und sehe sozusagen die Auswüchse dieser Arbeitswelt auf krasseste Weise, und das kommt ja in Europa ja jetzt alles daher. Insofern darf man nicht stehen bleiben bei der Frage, dass jetzt Frauen auch all diese Karriereschritte machen wollen, die Männer wollen, weil wenn ich denke an die Wall Street Arbeitskultur von 80 Stunden und am Abend kann man sich nur noch sozusagen niedersaufen, weil man es anders nicht mehr schafft, wollen wir das eigentlich, wollen Frauen auch dahin. Das Ungleichgewicht ergibt sich aus sozusagen verschiedensten Dingen, und Frauen, das ist ein Um und Auf, also die meisten Frauen planen ihre Karriere und ihr Leben um die Kinder herum. während die Männer das nicht tun. Das hat mit dem Männlichkeitsentwurf zu tun, weil Männer sich definieren über Arbeit, hauptsächlich, ja.
Jetzt kommen wir mal zurück zur Hausarbeit. Wie beziehungsweise kann man überhaupt Hausarbeit quantifizieren? Es gab doch immer wieder mal Versuche, die Familienarbeit zu quantifizieren. Beispielsweise, wenn eine Ehefrau verunglückt ist und der Ehemann von einer Versicherung dann einen Schaden oder seinen Schaden nun keinen kostenlosen Haushaltsvorstand mehr zu haben, bezahlt haben wollte. Kam bei solchen Quantifizierungsversuchen was raus? Was ist Familienarbeit denn wert?
Ja, da gibt es auch unterschiedliche Modelle dazu, je nachdem, was für einen Satz man da zugrunde legt. Ja, ob man Managementgehalt oder ein Haushälterengehalt oder Kindermädchen und Au-pair, die fast nicht bezahlt werden. Da gibt es unterschiedliche Berechnungen und Ergebnisse, eben weil man kann jede Tätigkeit ja mit unterschiedlichen Sätzen quantifizieren.
Mhm. Ja, aber dass eine Versicherung dann jemals irgendwas bezahlt hat, im Falle von einem Unfall, das kam wohl nicht raus, oder?
Es wäre interessant, sich das mal genauer anzuschauen, wie zum Beispiel das wirklich gerechnet wird, wenn eine Frau ausfällt, was da die Versicherungen zahlen.
Welcher Schaden dahinter steht, ja. Man könnte ja zum Beispiel jede Menge an Hausarbeit outsourcen, beispielsweise Wäsche an die Wäscherei geben, Kochen durch Fertiggerichte ersetzen, also den Haushalt nahezu industriell betreiben. Wäre das eine Lösung gegen Doppelbelastung von Frauen?
Das ist ja das, was die Oberschicht ja bereits schon so lange tut. Es ist ja so, dass die Oberschicht sowieso nie diesem Gesetz unterworfen sind, die auf Erwerbsarbeit angewiesen sind. Aber nichtsdestotrotz, man kann nicht endlos delegieren. Man muss dann
das
doch
auch… Das erhöht den Koordinationsaufwand.
Genau, erhöht das Management, ist, glaube ich, sicher viel mehr Arbeit bei der Oberschicht als bei anderen. Aber sie müssen ja dann letztlich doch da sein, weil Kinder ja darauf bestehen, dass sie ihre Bezugspersonen auch sehen. Besonders wenn sie klein sind oder es findet halt Entfremdungen statt. Man kennt das ja eben ausgesoßt durch die Queen Elizabeth, die ihre Kinder halt auch an die Kindermädchen ausgesoßt hat. Und darüber haben sie sich auch schon mal beklagt und das tut man jetzt so nicht mehr. Auch die müssen da sein. Es gelingt aber Männern erstaunlicherweise, ich habe ein Interview gelesen von einem Manager, der in Pension ging und der sagte, ja, leider habe ich meine Kinder halt nie gesehen oder kaum gesehen und er wird das jetzt mit seinen Enkeln wieder gut machen. Aber so eine Aussage würde ja für Frauen nicht vorstellbar sein. Also selbst wenn sie Managerin ist, sie könnte nicht sagen, ich habe meine Kinder nicht gesehen. Also das geht und das widerspricht diesem Mutterbild auch stark, aber auch andererseits im Bedürfnis von Müttern doch Bescheid zu wissen über das Leben ihrer Kinder.
Es wurde ja eigentlich sogar schon erkannt, dass es eine Doppelbelastung bei Familie und Beruf gibt. Zumindest gibt es ganze Programme, die sich nennen Vereinbarkeit Familie und Beruf, aufgesetzt von Gewerkschaften und dann als Sozialprogramme von den Arbeitgebern genutzt. Jetzt sind wir aber schon einen Schritt weiter. Heute wird gar nicht mehr von Vereinbarkeit von Familie und Beruf geredet, sondern Vereinbarkeit von Beruf und Leben. Und schwuppdiwupp ist die Familie schon wieder ganz aus dem Arbeitsleben verschwunden. Was steckt da denn dahinter?
Bei dieser Veranstaltung hier in München hat eine Dame von der SPD erzählt, dass in Kalifornien war, und eine Referentin hat ihr Privatleben vorgestellt in der PowerPoint-Präsentation »Ich und mein Pferd«. In den USA ist es üblich, dass man auch als Familie gilt, wenn ich eben mit meiner Katze zusammenlebe. Die ersetzen das quasi, aber das hat mit diesen amerikanischen Verhältnissen zu tun, die mit dieser totalen Individualisierung und auch Isolierung von Amerikanerinnen und Amerikanern zu tun haben, die dadurch, dass alles so getrennt ist, was weiß ich, zum Beispiel Silicon Valley ganz für sich als Nukleus lebt und Universitätscampusse ausgelagert sind aus den Städten. In Europa gibt es so ein Ineinandergehen von Privatem auch und Beruflichem auf eine Weise, die es in Amerika überhaupt nicht gibt. Das heißt, man ist oft wirklich nur noch isoliert, man rennt zwischen Job und dem Pferd hin und her, zum Beispiel dem Pferdestall, und mehr gibt es nicht an Privatleben. Das ist auch typisch, dass wir immer völlig unkritisch alles importieren, was da aus Amerika kommt, auch in der ganzen Wortwahl. Weil das für europäische Verhältnisse also irgendwie anders ist.
Mich empört es total, dass schon wieder mal der Begriff der Familie aus dem Sprachgebrauch isoliert wird.
Und das ist auch so im Sinne der Macher, würde ich jetzt mal sagen, dass man gar nicht mehr sieht, oder dass sie das herabstufen zu nur noch ein paar funktionalen Tätigkeiten, oder? Dass man eigentlich halt, man kann ja eben statt kochen, wie Sie gesagt haben, die Mikrowelle schnell anstellen und die Gerichte holen. Es ist eine Art von Zerstörung auch an, ich nenne es oft die Mutterkultur, also das, was ja das Unausgesprochene zwischen diesem Warmmachen der Mahlzeit, also Essen und Herstellung von Nahrung ist ganz was Zentrales, Gemeinschaftsförderndes. Ich habe in den USA beobachtet, wie das komplett auseinanderfällt, also die Menschen essen nicht mehr zusammen am Tisch, egal wer jetzt miteinander zusammenlebt, sondern sie sitzen nur noch vorm Fernsehen und jeder mampft irgendwelche Chips. Also dieses Zerstören eines privaten, will auch nicht familialen Bereichs sagen, weil eben Familie auch so vorbelastet ist, sondern eines privaten Bereichs, wo noch ein Miteinander möglich ist und in Ruhe gestaltbar. Und das kann man alles ersetzen durch irgendwelche Maschinen, Roboter und so weiter, um diese Arbeitskraft wiederherzustellen, die dann am Arbeitsmarkt gut funktioniert.
Familie gilt nach wie vor als Frauenthema. Grundsätzlich teilten sich Tätigkeiten in Männer- und Frauenarbeit, wobei Frauenarbeit immer als minderwertig galt. Die Haushaltstätigkeit sei etwas Primitives. Wenn wir über Familienarbeit nachdenken oder sogar darüber reden, kommen wir an der Thematik Doppelbelastung von Frauen nicht vorbei. Denn Frauen übernehmen den Großteil der unsichtbaren Familienarbeit, auch wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen, werden aber für die Familienarbeit nicht entlohnt. Nach der Pause erzählt uns Mariam Irene Tazi-Breve, wem dieses Familienmodell nützt.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Familienarbeit. Mein Studiogast ist die Politikwissenschaftlerin Professor Mariam Irene Tazi-Breve. Bei der Vorbereitung dieses Interviews ist mir richtig bewusst geworden, wie wenig man Familienarbeit überhaupt wahrnimmt. Eine Formulierung, heute arbeiten Frauen, ist richtig zynisch, wie wenn sie früher nicht gearbeitet hätten. Richtig müsste es heißen, heute sind Frauen erwerbstätig, im Gegensatz zu früher, wo sie sich hauptsächlich um Familienarbeit gekümmert haben. Genau darüber haben wir bisher gesprochen. Dadurch, dass Frauen heute sowohl erwerbstätig sind und auch zusätzlich den Hauptteil der Familienarbeit leisten, entsteht eine Doppelbelastung und die Frauen sind dadurch hoffnungslos überfordert. Auf diesem Hintergrund scheint die Frage gar nicht zynisch, warum mutet unsere Gesellschaft das den Frauen überhaupt zu? Warum sucht man keine Alternativen?
Weil das System ja so bisher ganz gut funktioniert hat, also alles, was auch die ganze
Vereinbarkeit... Ja, für die Männer hat es gut funktioniert, die Frauen sind doppelt belastet.
Richtig, es hilft immer zu fragen, wem nützt es? Und wenn man erkennt, es nützt, ich nenne es das Patriarchat, weil auch die einzelnen Männer sich dagegen eigentlich verwehren können. Es sind nicht alle Männer, sind patriarchale Männer. Aber es nützt zu einer Struktur, die begonnen wurde in der Antike, die bis heute fortgeführt wurde, die dauernd propagiert wird auch, also immer wieder verwendet. Immer wieder werden dieselben Schlagworte benutzt. Niemand spricht überhaupt über Familie, kritisch über Politik, über Wirtschaft schon, nicht über Familie. Das heißt, das funktioniert, so soll auch so funktionieren und wenn, hat man Berater, die das noch zusammenbringen. Ja.
Wenn man das ganze Familienkonzept so aus dieser Seite betrachtet, dann kann man ja zu dem Schluss kommen, irgendeiner verdient daran, dass große Teile der Arbeitszeit völlig unsichtbar und unbezahlt ablaufen. Ist dieser Schluss falsch?
Na, das stimmt ganz sicher, weil der Staat das tatsächlich, wenn er diese einzelnen Tätigkeiten zahlen müsste oder irgendwer am Markt das ankaufen müsste, das muss man ja bezahlen können und das möchte man unbezahlt lassen. Das ist wirklich ganz wichtig, sonst funktioniert das offizielle Wirtschaft, kann sich ja erst nur draufsetzen, wenn da ein Untergrund da ist. Eine Analyse aus den 80er Jahren, Beck Gernsheim war da sehr bekannt, die hat festgestellt, es ist notwendig, dass dieses 1,5-Personen-Konstrukt da ist,
was
dass Erwerbsarbeit, dass eine Vollzeitberufstätige und eine Halbzeitberufstätige, dann kann man Halbzeit auch noch eben Familienarbeit leisten und damit kann auch die Arbeitskraft sozusagen am Arbeitsmarkt weiter funktionieren. Von daher,
die männliche Arbeitskraft.
Man muss sich das so vorstellen, Gesellschaftsordnung basiert auf patriarchalen Konzepten. Das heißt, es ist so gedacht, dass Männer berufstätig sind. Früher hat man gesagt, es braucht die Hausfrau, dass der Mann dann rausgehen kann mit frisch gebügeltem Hemd und so weiter. Und inzwischen will man ja auch das BIP erhöhen, sprich man möchte die Frauen auch gerne in die Arbeitswelt schicken. Aber auf der anderen Seite möchte man auch, dass sie weiter diese Tätigkeiten erfüllt. Das heißt, mit der Teilzeitberufstätigkeit ist das idealerweise da abgedeckt.
Heißt das konkret, unsere Arbeitgeber schätzen geordnete Familienverhältnisse bei den Mitarbeitern, weil sie dann ihre eigenen Mitarbeiter eben besser ausbeuten können?
Das mit den, wie haben Sie gesagt, in Ordnung, oder?
Geordnete Familie.
Das ist ja auch, man muss sich das immer anschauen, woher diese Wortwahl auch immer kommt, gell? Also wenn man das so hört, wenn jemand wettert, dass die Familie da hier nicht mehr funktioniert und dass die Frauen nur noch tun, was sie wollen und keine Kinder mehr bekommen, da kommt das immer, es kommt eigentlich immer von der Politik, von ganz bestimmten ideologischen Hintergrund her. Weil man wünscht natürlich, dass das weitergeht. Ja, wenn sich jetzt Frauen verweigern würden, sowohl die Hausarbeit zu machen, als auch überhaupt noch Kinder zur Welt zu bringen, würde weder die Ökonomie weitergehen, so wie bisher, noch irgendwie eine Art von gesellschaftlichem Leben. Geburtenstreik war ja immer schon ein Thema für Frauen auch, zu sagen, wir verweigern uns. Ja.
Bezahlt wird aber nur ein Arbeitsplatz. Gerechnet wird mit 1,5 Arbeitskräften. Also 50% wird abgeschoben. Der Erwerbstätige gibt 50% Sozialleistungen, zum Beispiel Rente, Krankenkasse etc. an die nicht erwerbstätige Partnerin ab. Problematisch wird es dann aber bei Scheidung. Da wird dann sowohl das Vermögen geteilt als auch die Rente halbiert. Und das führt dann zu Altersarmut, und zwar für beide. Es gibt aber durchaus verschiedene Meinungen zu dem Thema. Es gibt sogar das Lager, das behauptet, Familienarbeit sei durch die Politik aufgewertet worden. Was hat die Politik für diesen unsichtbaren Bereich der Arbeitswelt getan?
Zum Beispiel war es ein Fortschritt, anzuerkennen, 4 Jahre, wie es in Österreich ist, 4 Jahre Kindererziehung wird für die Rente angerechnet bei Frauen.
Eingeschränkt, also unter bestimmten Bedingungen, nicht das gesamte Gehalt, sondern nur ein Durchschnittsgehalt.
Da ist es so ein Durchschnittssatz veranschlagt.
Für eine Managerin, die verdient deutlich mehr.
Die Politik kommt nicht daran herum, dann doch wieder ein bisschen anzuerkennen, was Frauen da leisten, tut es so quasi irgendwie halbherzig, indem sie halt da und dort ein bisschen anerkennt oder die Kinderbetreuung gratis macht oder sehr günstig, dass Frauen überhaupt berufstätig sein können. In der Schweiz zum Beispiel gar nicht. Also da ist es so teuer, dass die Frauen nicht mehr halbtags berufstätig gehen, weil es würde sich gar nicht mehr auszahlen. Das ist einfach so hoch. Alles orientiert sich an den männlichen Berufstätigen. Der soll damit zur Verfügung gestellt werden.
In jedem abhängigen Beschäftigungsverhältnis hat man eine Chefin oder einen Chef und die Arbeitsaufgabe wird regelmäßig durchgesprochen. Bei der Familienarbeit ist es nicht so. Und wenn was schief geht, dann ist selbstverständlich diejenige schuld, die aufgrund von Doppelbelastung völlig überfordert ist. Besonders fair ist es aber nicht.
Ich nenne es ja die Mutterfalle, was da vor sich geht, nämlich, dass Mütter da überhaupt keine Chance haben. Und der Witz ist dann auch noch, was eben passiert durch dieses Mutterbild, dadurch, dass alles so stark auf die Mutter zentriert ist und es nicht viele andere Personen gibt, ist dieses Mother-Blaming und Mother-Shaming, also dass die Mutter am Schluss schuld ist. Wenn immer Schulversagen, Drogenprobleme, sonstigem wird letztlich der Mutter in die Schuhe geschoben und das Thema ist ja immer, die Mutter ist schuld, Mutter war zu viel da oder zu wenig oder sie hat das Falsche getan, nicht das Richtige. Ganz viele Therapeuten und Therapeutinnen haben letztlich auch die Mutter im Visier.
Das heißt, die verdienen an dem Modell auch noch?
Man könnte es jetzt überspitzt formuliert so sagen, aber wir wissen alle, welche Therapierichtung auch immer. Besonders gern bei der Psychoanalyse landet man natürlich auf der Couch und wer landet da mit? Die Mutter. Die Mutter liegt mindestens mit auf der Couch und da wird analysiert, wo sie denn genau versagt habe. Ja.
Also die Frauen bekommen keine Anerkennung, aber dafür Schuldzuweisungen und niemand denkt darüber nach oder spricht das überhaupt aus.
Genau so ist es. Es ist allenthalben die Rede davon, vom Leiden an der Mutter, aber kaum vom Leiden der Mutter selber.
Und die Gesetze gelten für Familienarbeit dann auch nicht. Wenn eine Frau im Haushalt verunfallt und die meisten Unfälle passieren zu Hause, dann ist es Privatvergnügen, obwohl es seit 1884 in Deutschland die gesetzliche Unfallversicherung gibt.
So habe ich das noch nicht gesehen. Aber stimmt, im Prinzip verurteilt sie am Arbeitsplatz, in ihrem eigenen Arbeitsplatz.
Es ist der Arbeitsplatz, sie muss aber sich privat dafür versichern mit einer privaten Unfallversicherung.
Aha, okay.
Familienarbeit, Hausarbeit und Kindererziehung wird nicht wahrgenommen. Auffallen tut sie erst, wenn sie nicht erledigt wird. Es hat den Anschein, als sei diese Struktur genauso gewollt, denn irgendjemand verdient ja daran, dass es genau so ist, wie es ist. Bereits in den 1980er Jahren wurde festgestellt, dass der Arbeitsmarkt 1,5 Personen voraussetzt. Einen Arbeitenden und eine halbe Kraft für Kinder und Haushalt. Und obwohl die meisten Arbeitsunfälle im Haushalt passieren, werden sie von der gesetzlichen Unfallversicherung nicht abgedeckt. Nach der Pause frage ich Mariam Irene Tazibreve, was man tun kann, um die Familienarbeit sichtbarer zu machen.
Der Kapitalismus hat zwar keine Zukunft, er schuf aber eine Gesellschaft, in der, was keine Zukunft hat, am längsten währt. Michael Scharang.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Familienarbeit. Mein Studiogast ist Professor Mariam Irene Tazibreve, Politikwissenschaftlerin an der New Orleans Universität. Es erweckt den Eindruck, dass es unverändert gewollt ist, dass Familienarbeit nicht wahrgenommen wird und auch nicht anerkannt wird. Sogar Norbert Blüm hat sich als Arbeitsminister dazu hinreißen lassen, über Hausfrauenarbeit was zu sagen. Er meinte: Ich kann nicht finden, dass der Beruf der Hausfrau einfältiger und langweiliger ist als beispielsweise der Beruf eines Politikers. Bei mir gibt es mindestens genauso viel Routine und Monotonie wie im Beruf der Hausfrau. Aha, Hausfrauenarbeit soll Routine und Monotonie sein. Ist ja schön, so was von einem Politiker zu erfahren. Mein Gegenargument: Die Arbeit einer Hausfrau ist hochkomplex und würde sie gewerblich ausgeführt, wären zig Qualifikationen nötig. Die Frage ist nun, wird sich jemals am Image der Familienarbeit was ändern?
Deswegen habe ich mein Buch geschrieben. Ich wollte sichtbar machen, was da alles dahinter steckt, mit welchem falschen Familienbegriff wir alle operieren und zu tun, als sei das normal. Es ist mehr die Norm am Werk und als die Normalität, sage ich. Deswegen spreche ich auch darüber, weil viel zu wenig darüber gesprochen wird. Es gibt alles Mögliche. Es gibt Wirtschaftskritik und Politikkritik und selbst an Religion wird kritisiert, so den anderen Pfeilern von Gesellschaft. Und Familie ist ein großer Pfeiler, da wird eigentlich kritisch praktisch nicht gesprochen. Es ist wahnsinnig ideologisch, es wird benutzt immer wieder, ja, von je nach parteipolitisch, je nachdem, wo man die Frauen haben will, zu Hause oder am Arbeitsmarkt. Das ist total schwierig, wenn Frauen nicht durchschauen, besonders Frauen nicht durchschauen, wem sie da eigentlich zudienen, dann können sie auch nichts ändern. Deswegen bekomme ich ja viele Zuschriften von Frauen, die sagen, ja genau, sie wussten immer, irgendwas stimmt hier nicht, sie wussten nicht genau wieso und ich gebe ihnen die Analyse dazu. Und es hat auch eine sehr befreiende Botschaft, nämlich dann kann ich was anderes tun, ich kann es anders denken und ich kann es neu angehen.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen über Visionen sprechen. Wäre es denn eine Lösung, wenn man, nennen wir es mal, Hauspersonal hätten?
Also zum Beispiel in den Ländern des Südens haben Frauen in viel höherem Maße Hauspersonal, weil das ist einfach üblich, ja, weil man kriegt dermaßen billig Frauen vom Land, die diese Hausarbeit dann machen. Ich kenne das selber auch von Freunden. Natürlich ist das in irgendeiner Weise Entlastung, aber es geht meistens dann um eine weitere Ausbeutung, weil die werden ja auch kaum bezahlt. Und es ist wieder so ein, wie meine Mutter auch immer sagt, jede Frau braucht eine andere Frau, die sie entlastet.
Es wird immer besser. Der Arbeitgeber rechnet 1,5 Personen für seinen Arbeitsplatz. Mhm. Und die halbe Person, die braucht noch eine zweite Frau. Also das heißt,
es wird eigentlich immer ein Abschied an das schwächste Glied sozusagen der Gesellschaft. Und bei uns sind es die Mütter, weil die haben also die in hiesigen Breiten kaum das Geld, sich Personal leisten zu können. Also sie sind ihr eigenes Personal. Und die Oberschicht wälzt es im Prinzip wiederum auf Frauen. Da gibt es ja auch sehr viele Studien dazu, dass lateinamerikanische Frauen jetzt alle nach Spanien kommen und in Amerika ihre Kinder zurücklassen müssen, um dort in Spanien die Kinder zu betreuen. Und also diese Ungleichverteilung wiederum zu Lasten des schwächsten Gliedes setzt sich wirklich dann noch weiter nach unten fort.
Aber bleiben wir mal ein bisschen bei den Visionen. Wäre es eine Lösung, wenn Hausarbeit mehr auf bezahlte privatwirtschaftliche Dienstleistungen verlagert werden würde? Man könnte ja viel auslagern, beispielsweise Ernährung. Also Kochen wird reduziert auf aufwärmbares Convenience-Food. Gewohnt wird nur noch in hotelähnlichen Meat-Service-Packages. Wäsche, Reinigung und so weiter wird an Hausmeisterdienste abgegeben. Und die Kleidung wird überhaupt nur noch zum Wegwerfkonsumartikel, der überhaupt nicht mehr gepflegt oder gewaschen oder sonst was wird. Ja. Wäre das eine Lösung?
Ich glaube, darum geht es nicht, aber da will uns unsere neoliberale Wirtschaft schon hinhaben. Also eigentlich nur noch konsumieren, zum Beispiel das Essen. Also schnell Fertigpackungen einkaufen,
verdient wieder dran
oder Maschinen sich anschaffen, die das erledigen. Das ist ja auch das durch und durch patriarchales Konzept. Alles natürlich ersetzen durch Künstliche und behaupten, das ist das, die wahre Schöpfung und das Wirkliche. Ja? Eigentlich geht es wieder um Profit, dass das Ganze im Profit endet. Ich gehe ja auch stark auf den Familienbegriff ein. Das funktioniert ja auch sehr gut eben bei kleinen Familien. Wenn man das Ganze auflöst und sich die Verantwortung auf viele Menschen verteilen würde, wird die Belastungsszenarien ja auch ganz anders ausschauen. Ja.
Welche Auswirkungen hat denn die stark gestiegene Mobilität, zum Beispiel Wochenendbeziehungen und doppelte Haushaltsführung, auf die Aufteilung und Organisation der Familienarbeit?
Die Mobilität ist aber in Europa weit weniger als in den USA. Grundsätzlich, Mobilität macht es natürlich überhaupt noch schwieriger, wenn man an einem Ort ist und zwei Orte hat und dann muss man zwei Haushalte versorgen. Zwei Haushalte kosten ja auch wiederum mehr als ein Haushalt. Die Wirtschaft will einen permanent verfügbar und flexibel haben, weil das ist für sie lukrativsten. Da ist wieder das Prinzip Mensch oder Familie, alles wird untergeordnet den Wirtschaftsbedürfnissen.
Die sich völlig unsichtbar.
Unsichtbar gemacht und es geht sozusagen nur noch um Profitorientierung. Die einzelnen Arbeitskräfte ordnen sich dem unter, werden aber nebenbei dann auch fallen gelassen von einem Tag auf den anderen. Also sowas wie Verantwortung des Arbeitgebers gibt es ja auch nicht mehr. Das heißt, viele fühlen sich ja auch betrogen. Sie tun das dann alles zuerst, ordnen alles unter und haben dann eigentlich wenig davon und ihr eigenes Leben womöglich auch zerstört, weil sie nie da waren, Familie nicht gesehen haben und so.
Und wie sieht es mit dem Themenkomplex Homeoffice aus? Zunehmend verlagern ja Arbeitgeber die Arbeitsplätze nach Hause. Profitieren die Frauen davon?
Einerseits ja, weil sie weniger diesem Zeitregime unterworfen sind. Arbeitszeiten von 9 bis 5 arbeiten und dann in den Kindergarten rennen und so weiter, dann weniger haben. Auf der anderen Seite dringt die Arbeitswelt total vor in den privaten Raum. Das ist das andere. Also man hat eigentlich dann zu Hause nur noch den Arbeitsplatz zweifach. Ja. Daher sehe ich es dann auch problematisch und das tun auch zunehmend auch Frauen.
Doppelbelastung steigt.
Genau, besonders die dauernde Verfügbarkeit auch. Zumindest konnte man, wenn man dann im Büro ist, mal gehen, ja, und hat dann Zeit für sich. Aber so endet es im Prinzip gar nicht mehr. Und das sind übrigens die auch nach Studien die gestresstesten Menschen, die auf Abruf dauernd bereitstehen müssen.
Tatsächlich?
Ja.
Mhm. So, und zum Abschluss möchten wir jetzt aber doch noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Was Positives, das muss ich jetzt mal nachdenken. Es gibt Initiativen, andere Lebensgestaltung. Es gibt sehr viele Initiativen, was wir ökonomisch andere Konzepte entwerfen können. Es gibt zum Beispiel schon lange das Bedürfnis, dass Familien sagen, okay, ziehen wir doch in größere Häuser zusammen, teilen uns Hausarbeit, teilen uns die Kinderbetreuung. Und also das sind andere Lebensformen, die angedacht werden können. Andere Wirtschaftsformen, die inzwischen viel diskutiert werden. Ja, es ist Wirtschaftskritik seit 2008 nicht mehr verboten. Seit damals die Wirtschaft kollabiert ist komplett und wo alle verstehen, wir müssen eigentlich woanders hin, als weiter die Natur und die Menschen auszubeuten. Ich denke nur an ATTAC, Gemeinwohlwirtschaft, Geschenkökonomie und. Es gibt sehr viele Ideen, wie man es anders machen könnte. Also insofern sind wir jetzt auch gefragt, uns aktiv und solchen Bedingungen, die jetzt zunehmen, aktiv zu widersetzen. Ich meine, wir müssen alle unsere Rechnungen zahlen, das ist schon klar. Aber wenn das nur noch um den Preis der Ausbeutung, Gesundheit, Burnout-Zahlen und so weiter steigen ja enorm, dann ist eigentlich die Aufforderung da, sich zu widersetzen. Und es gibt vor allem gute Nachricht auch schon andere Formen.
Familienarbeit als Thema bei Arbeitswelt im Wandel? Richtig. Bei der Familienarbeit hat sich über die letzten Jahrzehnte wenig verändert. Und so wie es aussieht, wird sich in absehbarer Zeit auch wenig ändern. Denn da sind sich Politik und Arbeitsmarkt einig. Man profitiert von dieser unsichtbaren Arbeitswelt. Ganze Industriezweige verdienen daran, dass heute Frauen mehr und mehr erwerbstätig sind und immer mehr Hausarbeit auslagern. Die Arbeitgeber verdienen daran, dass sie ihre meist männlichen Mitarbeiter besser einsetzen können, wenn sie eine Hausfrau im Background haben, die ihnen den Rücken für die Karriere frei hält. Frauen und Mütter werden alleine gelassen mit ihrem komplexen Arbeitsplatz innerhalb der Familie und wenn was schief geht, dann ist sich die gesamte Therapiebranche seit Freud einig, Schuld an allem ist die Mutter. Dankbarkeit oder Anerkennung kann man über Familienarbeit nicht erwarten. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Familienarbeit. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Studiogast Mariam Irene Tazi-Breve. Wenn Sie mehr von Mariam Irene Tazi-Breve wissen wollen, können Sie ihr Buch »Das Versagen der Kleinfamilie« lesen, erschienen 2017 im Barbara Buttrich Verlag. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.